Hey Lars, wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Meyer.
Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost, der Gute-Leute-Fabrik und Ahoi Radio spürt tagesaktuellen Fragen nach. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute aus Hamburg an.
Wie ist die Lage? Wird in dieser Woche präsentiert von der Ink Art Fair, dem Kunstfestival vom 6. bis 8. September im Museum der Arbeit in Barmbek. Entdecke und kaufe Kunst von jungen Talenten und renommierten Größen. Vom 6. bis 8. September auf der Ink Art Fair im Museum der Arbeit in Barmbek.
Heute befrage ich den Regisseur, Drehbuchautor und Produzenten Lars Jessen. Ahoi Lars.
Ahoi.
Lieber Lars, diesen Donnerstag, am 22. August, erscheint dein neuer Kinofilm Micha denkt groß. Kannst du den mal in 3 Sätzen erklären?
Ein Dorf in Nordsachsen-Anhalt, alle drehen am Rad. Diese Figuren sind alle so bestimmten Positionen nachgebaut. Der AfD-Bauer, der Ökoschäfer, die linke Masseurin und Charlie Hübner spielt einen neoliberalen Game Designer, der in seine Heimat zurückkehrt, um dort ein Wellness-Resort aufzubauen. Und am Ende des ersten Aktes haben diese Personen alle ein gemeinsames Problem. Das Wasser ist weg und sie müssen in den weiteren 75 Minuten feststellen, dass das ein Problem ist, was man nicht alleine lösen kann.
Mal wieder spielt einer deiner Filme auf dem Dorf. Was ist so faszinierend an der Dorfthematik für dich? Also bist ja selber auf dem Dorf aufgewachsen. Ist es das? Kannst du gar nicht Großstadt?
Ich habe auch schon ein paar Großstadtfilme gemacht. Aber
Großstadtrevier?
Großstadtrevier, 35 Folgen. War für meine Hamburg-Sozialisation extrem wichtig. Am Ende sind das aber gar nicht so sehr Dorf- oder Stadtfilme, sondern ja meistens Heimatsachen, die ich mache. Mhm. Heimatfilm ist bei mir motiviert durch Detlef Buck 1985. Wir können auch anders, war später, aber erst die Arbeit und dann war der Film, der mich im Grunde in die Umlaufbahn geschossen hat, wo ich heute noch drin bin.
Was war denn der Schlüsselpunkt für dich, überhaupt Filme zu machen? Da kommt man ja wahrscheinlich, also ich stelle mir das so vor, auf dem Dorf denkt man ja nicht darüber nach, da weiß man gar nicht, wie ein Film ins Kino kommt als Jugendlicher.
Detlef Buck wusste das, ich wusste das damals ja nicht. Ehrlich gesagt war das eher eine Mangelerscheinung, weil ich wollte natürlich bei den Filmen, die wir mit der Video AG in unserer Schule in Meldorf gedreht haben, eigentlich vor der Kamera sein und voll cool sein. War dann relativ klar, dass ich dazu nicht befähigt bin und Gitarre spielen konnte ich auch nicht, also der ganz große Weg zum Popstar war da nicht geebnet. Das war vollkommen klar, mangels Begabung. Und dann habe ich aber gemerkt, dass was ich ganz gut kann, ist so kreative Prozesse zu bündeln. Also Film ist ja eine soziale Kunstform, die geht nicht alleine. Und habe da relativ schnell gemerkt, dass das etwas ist, was ich ganz gut kann. Also verschiedene Meinungen, Denkweisen, Inspirationen zusammenzubinden zu etwas Größerem.
Das ist dir ja bis hierhin auch sehr, sehr gut gelungen. Du hast viele Erfolge gefeiert am Tag, als Bobby Ewing starb. Mittagsstunde vor 2 Jahren, der erfolgreichste deutschsprachige Film. Und jetzt halt Micha denkt groß. Und mal wieder, nicht nur Dorf, sondern auch Charlie Hübner. Ist nicht das erste Mal, dass ihr zusammenarbeitet.
Ja, und ist auch Jan-Georg Schütte wieder dabei. Wir haben zu zweit Regie gemacht. Wir sind aber auch ein gutes Team. Wir kennen uns jetzt so seit vielen Jahren. Ich glaube, auch da ist ähnlich das, was ich eben sagte. Wir sind gemeinsam mehr, als wir einzeln sind und ergänzen uns da. Und da verschwimmen auch gerne mal die Grenzen zwischen Regie. Wer macht jetzt eigentlich da? Wessen Idee war das? Das spielt alles bei uns keine Rolle.
Jan-Georg Schütte hat ja quasi so ein bisschen diese Impro-Form im Fernsehen irgendwie entdeckt oder wiederentdeckt und groß gemacht. Was ist denn der Reiz daran? Ich stelle mir vor, als Regisseur ist es ja total schwierig, weil du weißt ja am Ende gar nicht, was da kommt. Und vor allen Dingen im Schnittraum hast du wahrscheinlich 3-mal mehr Film oder wie viel mehr?
Ja, 20-mal mehr Film.
Oh.
Ja, das Reizvolle daran fand ich ja schon an unserer Produktion Fraktus von vor 14 Jahren, dass man zwar einen Raum hat, also eine Art Drehbuch haben wir meistens. Jan hat ja nochmal sein Spezialgebiet, ist ja nochmal anders. Da wird mit 50 Kameras gedreht. Wir haben jetzt hier mit 3 bis 5 Kameras gedreht. Da schreiben wir ein Drehbuch. Die SchauspielerInnen kennen aber das Drehbuch nicht. Und wir bauen die Figuren und die Spielaufgaben, die sie für jede Situation haben, die wir spielen, immer so, dass sie dann unbewusst das Drehbuch spielen. Und das ist dann sozusagen eine Art von geführter Improvisation, wo die Überraschungen dann im Schneideraum nicht ganz so groß sind wie bei Jans übliche Arbeit, wo 7-8 Stunden am Stück improvisiert wird und man letztlich im Schneideraum erst das Drehbuch schreibt. Also in diesem Fall haben wir da schon einen relativ starken doppelten Boden eingezogen vorher.
Was fasziniert dich denn an der Zusammenarbeit mit Charlie Hübner? Ist es zum einen seine Klasse als Schauspieler oder vielleicht doch eher, weil er wirkt so kumpelhaft. Ich könnte mir gut vorstellen, dass man mit dem nach Drehschluss auch ganz gut ein Bierchen trinkt und dummes Zeug redet.
Ehrlich gesagt machen wir das relativ selten, weil wir leben, würde ich sagen, unsere Freundschaft vor allen Dingen in der Arbeit aus.
Und vor der Kamera sozusagen.
Vor der Kamera oder eben auch am Arbeiten, am Stoff oder das gehört ja auch dazu, wo gehen wir damit hin, welche Partner können wir da gemeinsam begeistern und das zeichnet ihn eigentlich aus, weil er ja ein Stück weit auch so eine Art Universalkünstler ist. Das heißt, er guckt auch da über den Tellerrand des Schauspielers hinaus. Er weiß eben auch, wie Film funktioniert. Da haben wir eben auch viel aneinander uns abgearbeitet, viel voneinander gelernt. Gerade Mittagsstunde ist ja ein Film, der funktioniert ja nicht über klassische Handlung oder Dialog, sondern man muss sich da gegenseitig aufeinander verlassen können, dass die Großaufnahme dann geschnitten wird auf eine totale oder auf eine Nahaufnahme, die dann in der Summe wiederum mehr bringt als der einzelne Moment. Das heißt, Film funktioniert eben nur so, dass jeder seins macht. Und bei Charlie und mir ergänzt sich das extrem gut, weil wir keine Angst haben, dass wir uns irgendwie irgendwo reinreden, sondern wir verstehen die Arbeit immer gleichsam als inspirativ und inspirierend.
Welches Potenzial hat denn Micha denk groß zum großen Sommerhit, auf den alle irgendwie immer noch warten? Letztes Jahr gab's Barbie und Oppenheimer. Positioniert ihr euch dazwischen oder?
Naja, das ist schon wieder ein Heimatfilm und eine Komödie, guckt aber natürlich auf die Gesellschaft und auf das Jetzt, wo wir drin sind. Diese Improvisationsarbeit ermöglicht uns auch sehr schnell zu sein. Also wir hatten ungefähr vor 13 Monaten die Idee zu diesem Film und jetzt ist er schon fertig. Wir schauen eben auch auf das, was gegenwärtig da ist. Viel Unverständnis, teilweise Hass aufeinander, abgegrenzte Blasen, Vorwürfe, irrationale Vorgänge, Desinformation. All das spielt eine Rolle, aber in einem humoristischen Kontext, ohne dass wir da Dinge verharmlosen oder verballhornen, sondern letztlich bieten wir, und das ist die Idee, ein Angebot zur Diskussion auf Basis von Humor. Das kennt ja jeder, wenn man so besonders verkrampft ist, dann kann man sich mal vor den Spiegel stellen und einfach die Mundwinkel hochziehen. Und das ist wie ein, also eigentlich ein physischer Vorgang, der aber sich total dann eben auf die Psyche niederlegt. Und das ist unser Angebot im Sommer diesen Jahres, kurz vor den Landtagswahlen in Ostdeutschland.
Macht Erfolg eigentlich gelassener oder ist dein Ehrgeiz jetzt noch größer geworden, nochmal so einen Sensationserfolg hinzulegen wie mit Mittagsstunde? Wie gehst du an so einen Film ran?
Ich gehe immer sehr intuitiv darauf ran, was ich gerne wie erzählen möchte. Und dass dann sich der Erfolg hinterher einstellt, ist wirklich wahnsinnig beglückend und schön. Aber ich habe das noch nie so geplant. Letztlich, mein erster Auftritt beim Film war bei einem Praktikum in der Lindenstraße 1993. Und als ich da bei Mutter Beimer in der Kulisse in Köln-Böcklemund auf dem Sofa saß, dachte ich eigentlich schon, das war's, besser kann's nicht werden. Und so bin ich bisher immer verfahren.
Was kommt denn nun noch? Also ich sag mal, wenn der Film den Schnittraum verlässt, dann verlässt er dich ja im Grunde auch. Du begleitest das ja jetzt noch so mit Interviews und so weiter. Wie weit im Voraus kennst du deine Arbeit schon in den nächsten 2, 3 Jahren oder wie weit?
Naja, jetzt haben wir erstmal die Kinotour vor uns. Wir besuchen fast 30 Städte in ganz Deutschland.
So lernt man Deutschland kennen.
So lernt man Deutschland kennen und zwar nicht nur Frankfurt und Köln, sondern auch Spremberg und Bukow. Also wir gehen an kleine Orte und das ist letztlich auch das Schönste, was es gibt an unserem Beruf, dass wir mit echten Menschen im Kino in Kontakt kommen und darüber sprechen können, wie der Film auf sie gewirkt hat.
Ja.
Und was ich jetzt weiß in Zukunft, ich arbeite an weniger Stoffen als früher. Also wir arbeiten an einem Kinofilm nächstes Jahr mit Charlie Hübner in der Hauptrolle, aber ich mache auch
einen. Völlig überraschend.
Ich mache auch einen
Film. Und es geht ums Dorf?
Es geht nicht ums Dorf, sondern es geht um die Freiheit und das Fernweh.
Okay. Führt dich diese Kinotour in einen Ort, den du vorher gar nicht kanntest? Oder sind das alles so mittelgroße Städte und du bist schon von Bochum bis Göttingen überall gewesen?
Ich war schon in Jena, aber noch nicht in Halle im Kino. Mhm. Ich war schon in Potsdam im Kino, aber ich war noch nicht in Bukow. Das ist sozusagen genauso weit weg wie von Berlin wie Potsdam, aber ein ganz anderer Ort. Und ich war, ja, ich komme an viele Stellen, wo ich schon war, wo ich auch mal wieder mich freue, die Kinobetreiber zu sehen, wie es denen so geht. Aber ich war noch nie in Mainz im Kino und ich war auch noch nicht im Open Air in Karlsruhe.
Über das nächste Projekt hast du ja schon gesprochen. Gibt es denn so ein Lebensprojekt, wo du sagst, das würde ich gerne nochmal machen und da muss man einfach lange dran arbeiten? Keine Ahnung, vielleicht auch einen nordischen Klassiker verfilmen oder vielleicht irgendeine Gegenwartsgeschichte, die sich gerade ereignet. Keine Ahnung, G20 in Hamburg oder...
Ehrlich gesagt habe ich das nicht. Ich habe nie so auf dieses eine Ding geschielt. Ich habe ja relativ am Anfang meine Kindheit in einer Aussteigerwohngemeinschaft in Brockdorf erzählt. Das war sozusagen mein biografischer Haken dran. Jetzt kommen die Geschichten so, wie sie sind. Mir geht's eher darum, wie erzählen wir die Geschichten? Und das ist letztlich etwas, was mich sehr umtreibt in den letzten anderthalb, zwei Jahren, dass wir Geschichten mehr so erzählen, dass wir ins Handeln kommen, dass wir aus dem Quark kommen und nicht immer wieder dieselbe Litanei erzählen, wie schwierig alles ist, wie schlecht die Menschen sind, dass wir uns alle gegenseitig umbringen. Daraus möchte ich eigentlich raus und wir haben da eine Initiative gegründet, die heißt Planet Narratives. Und da wollen wir unsere Kolleginnen und Kollegen motivieren, anders auf die Zukunft zu schauen und Zukunft etwas zu erzählen, als etwas zu erzählen, wo es auch was zu gewinnen gibt.
Das hört sich fantastisch an. Du hast jetzt die Möglichkeit, etwas Gutes oder was Schlechtes zu erwähnen. Wir sind nämlich bei
Nice oder Scheiß.
Also, was läuft besonders gut oder was läuft besonders schlecht? Du kannst dich für eine Seite entscheiden.
Ich entscheide mich natürlich immer für Nice.
Ja, da mal los.
Also ich finde extrem positiv, wie sich der Fahrradverkehr in Hamburg momentan entwickelt. Ich fahre jeden Tag an der Max-Brauer-Allee vorbei und sehe schon, wie dieser kopenhagenartige Fahrradweg dort wächst und gedeiht. Also da freue ich mich sehr drauf. Und die Aussicht, dass man dort sicher auch vielleicht mit kleinen Kindern längs fahren kann in Zukunft, das finde ich sehr nice.
Sehr schön. Mein lieber Lars, ich wünsche dir natürlich alles Gute für Micha denkt groß und vor allen Dingen auch auf der Fahrt unfallfrei durch Deutschland und sage Ahoi.
Ahoi.
Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoi Radio.